Europalava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen beim Europalava, dem Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 Drittel. Auch heute wieder mit Carsten.
Hallo.
Markus.
Hallo.
Und Holger. Wir hatten ja in der letzten Folge bereits begonnen mit einer Fünf-Freunde-Werkschau und sind bis Folge 8 gekommen. Demnach gehen wir jetzt direkt weiter mit Folge 9 und das ist die Fünf-Freunde im alten Turm. Ab hier war Carsten Bohn der neue Haus- und Hofmusiker des Europa-Labels und alle von da an kommenden Hörspiele erleben einen, wie ich finde, derart qualitativ und atmosphärischen Schub durch die Qualität der Musik, die eingesetzt wurde. Und das muss man den Machern und da wahrscheinlich auch Hella von der Ostensacken und Heike Dine Körting zugutehalten, der Einsatz, wann welche Musik verwendet wurde von ihm, passt ganz oft, wie ich finde, perfekt. In wirklich beeindruckender Art und Weise. Und für mich war das damals eigentlich auch, nun war das Europa-Label sehr präsent bei mir im Kinderzimmer, wie bei so vielen. Aber das war wirklich der Maßstab, was Hörspiele angeht, fand ich. Und die darin verwendete Musik. Mir ist bis heute kein anderes Label bewusst, was derart qualitativ gute, ausgefeilt, arrangierte Musik verwendet hat. Dürfte euch wahrscheinlich nicht viel anders gehen als mir, oder?
Ja, ich habe ja damals, wie gesagt, nicht Fünf Freunde gehört. Davon hatte ich nur, oder ich hatte nur drei Teile. Aber das ist ja auch das Jahr der drei Fragezeichen. Bitte?
Drei Freunde.
Habe ich drei Freunde gesagt?
Nein, ich habe drei Freunde gesagt.
Es lag nur das Wort dazu auf der Hand.
Sehr schön. Nein, das Jahr 1979 ist ja auch das Jahr der drei Fragezeichen. Und da kam Bohn eben auch genau zur richtigen Zeit als eine Komponente sozusagen der drei Fragezeichen und für den großen Erfolg. Ne? Ich denke mal, ohne diese Bohnenmusik wären auch die drei Fragezeichen nie so durchgestartet. Also das ist schon eine Wendemarke.
Oh, steile These, aber ich weiß, was du meinst. Ich bin da sehr bei dir. Also für mich war das, die Musik ist schon maßstabsetzend bis heute.
Das meinte ich ja.
Ja, nein, aber ich glaube, die drei Fragezeichen waren so stark von den Geschichten, von den Sprechern, vom Cover, das wäre auch durch die Decke gegangen, wenn das normale Musik weiterhin verwendet worden wäre, sage ich mal. Aber wir wissen es nicht.
Also was ich bei dieser Folge mal sehr geschätzt habe, dass Sie sind ja im Urlaub, wie immer, klar, sonst gibt es eben keine Abenteuer.
Sonst gibt es die gar nicht.
Genau, manchmal fragt man sich, ob die auch zur Schule gehen, ne? Weil irgendwie Schule spielt da nie eine Rolle.
Die wirklich nicht.
Was ich immer sehr, sehr angenehm fand, da wird ja immer so dieses Leuchten beobachtet und dann so dieses geheimnisvolle Metall im Berg, was also die Maschinen und Autos zum Stillstand bringt und so. Das hatte hier so was Mystisches, was nicht wirklich entzaubert wird. Es gibt da hier irgendwie so eine Anmerkung von dem Hermann, der irgendwie sagt so, ja, das ist, weil Leute irgendwie glauben, aber da ist gar nichts und so. Aber als die Geschichte anfängt, da kommen die mit dem Taxi an. Und da sagt der Taxifahrer, hey, was ist mit dem Wagen los und so. Und den Taxifahrer, den habe ich immer so als Unbeteiligten gesehen, der von dieser Legende nichts weiß und dem auch eigentlich die Geschichte egal ist. Und der ja selber an seinem eigenen Taxi merkt, irgendwas ist da. Also ich fand das immer, das hatte immer so was Mystisches, was sich so wirklich aufgelöst wurde. Das hat mir immer sehr gut gefallen bei der Folge hier.
Ja, die ist auch wirklich sehr rund. Mir gefällt sie auch sehr gut. Und sie hat vor allen Dingen eine der lustigsten Szenen, die auch gleichzeitig ein lustiger Fehler sind.
Ich weiß, weißt, worauf ich hinaus will. Ich glaube, die Szene, wo Julian aus dem Bett fällt.
Ja, die ist toll. Julian kracht des Nachtens aus dem oberen Teil des Etagenbettes und fällt sichtbar oder hörbar voll auf die Schnauze, tut sich wahnsinnig weh. Und seine Schwester Anne kommentiert das mit dem wunderbar zynischen Kommentar: Julian, hast du vergessen, dass du im oberen Teil des Bettes schläfst? Das fand ich großartig und auch super gespielt. Was nur eigenartig dabei ist, ist, dass man zuerst Julian schreien hört und dann kracht er auf den Boden. Das ist eigentlich die falsche Reihenfolge. Wir wollen ja aber jetzt nicht kleinkariert werden. Die Szene als solches, spätestens mit dem Satz von Anne, liebe ich sehr. Super. Nein, und auch sonst ist das eine wirklich tolle Folge, finde ich. Die hält das Level sozusagen und ist extrem rund wieder mal und auch wieder extrem lang. Ich glaube auch die, naja, extrem ist falsch, aber über 42 Minuten lässt sich zumindest Zeit, seine Geschichte zu erzählen. So, ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal wieder dazu. Carsten, dein Einsatz?
Ja, richtig.
Wir sind bei Folge 10.
Fünf Freunde im Nebel hatte ich damals als Kassette und die Folge mochte ich sehr. Die ist sehr atmosphärisch, eben diese typische Nebelgeschichte, dieses Verirren in der Heide und Heide, das war mir auch sehr geläufig irgendwie. Da kann man sich gleich so an die Lüneburger Heide irgendwie so erinnern und das kann man sich gut vorstellen. Ich weiß zwar nicht, welche Heide, welche Heide in England gemeint war, aber diese Folge war wirklich gut. Was mich ein bisschen nervte, war dieser Schnüff mit seiner Rotznase. Ich glaube, der wird auch einmal tituliert als "Du bist doch ein Ferkel" und so war es auch. Und aber ansonsten fand ich die Folge sehr gelungen.
Ja, ich finde sie auch super. Ist eine meiner Lieblingsfolgen. Allerdings gibt es einen Totalausfall, wie ich finde, die Henrietta. Gesprochen von Viola Kirsten. Tut mir sehr leid, aber der muss ich leider eine totale sprecherische Talentfreiheit attestieren oder ausstellen. Das ist, die fällt so deutlich ab gegen alle anderen um sie herum. Nun hat sie auch wirklich Ausnahme, Könner, Kinder, Sprecher, wie auch immer, um sich herum. Und auch von den Erwachsenen war diese Folge mal wieder besetzt mit der Creme de la Creme. Andreas von der Meden, Franz Josef Steffens, Karl-Ulrich Mewes, Marianne Kehlau, Gernot Endemann. Da waren schon die Guten bei. Aber ich glaube, auch bei einer B-Besetzung wäre sie auch aufgefallen. Man hört halt deutlich, dass sie vom Papier abliest. Und ja, die hat mich immer sehr gestört. Hm.
Naja, für mich war immer so ein bisschen störend, also mit der könnte ich leben, aber was mich immer so ein bisschen gestört hat, war die Henrietta ist ja im Grunde so, das ist ja im Grunde so ein ähnlicher Charakter wie George, deswegen geraten die immer aneinander, dass die beide so dominant sein wollen und das ist sie gar nicht, das muss man dazu sagen.
Nee, das stimmt.
Und ich fand das hier, das merkte man ja so bei Enid Blyton, so wieder mal sind es dann die Zigeuner, die also andere in die Heide locken und also jetzt in dieser alten Geschichte, die der Schmied erzählt und ja. Die ja auch jetzt in der aktuellen Situation, die fünf Freunde da im Nebel verschütt gehen, da in diese Geldfälschergeschichte verwickelt sind. Wo ich so ein bisschen merkte, so ja, das ist aber auch irgendwie immer dasselbe so. Aber ansonsten muss ich sagen, von der Atmosphäre fand ich so, als sie sich da so im Nebel dann verirren und so, fand ich großartig. Und da muss man eben sagen, da waren die Kindersprecher, die waren einfach super. Also ja. Gerade die fünf Freunde, das ist total klasse, was die da abliefern.
Ja, eigentlich komisch, dass man dann später, also Ute Rohrbeck hat ja noch ein bisschen hier und da mal was gemacht bei Hörspielen, aber Oliver Mink und Maud Ackermann sind bei Europa ja nie, also derart etablierte Sprecher geworden, wie es jetzt Julian im Falle von Oliver Rohrbeck war, die wären ja super gewesen für weitere Sachen eigentlich. Mhm, also die waren ja derart gut, alle vier. Also klar, vielleicht weil es nun durch die TV-Serie so eine deutliche Prägung gab, Stimme und Gesicht, aber das passte einfach unfassbar, wie du vorhin schon sagtest oder in der letzten Folge, Markus, George ist die Schauspielerin von der George aus der Serie. Das passt einfach wie Faust aufs Auge. Ja, sehr, sehr rund. Ja, dann gehen wir ein weiter, nämlich zu Folge 11. Fünf Freunde geraten in Schwierigkeiten. Fange ich mal an und sage gleich, es war das erste Hörspiel, an das ich mich erinnern kann, das ich mir selber gekauft habe von eigenem Geld. Also ungefähr letzte Woche. Nein, die habe ich so mit 7 oder sowas von eigenem Geld gekauft, deswegen hat die bei mir Sonderstatus. Leider hat sie allerdings auch wieder einen ewigen Kritikpunkt und der heißt Hardy Kent. Was kannst du uns denn über den Sprecher und die Besonderheit der Rolle des Hardy Kent sagen, Markus?
Wieso muss ich denn da jetzt was zu sagen?
Weil Carsten es nicht weiß, der kennt die Folge gar nicht.
Ja, stimmt, der kennt Hardy nicht, ja.
Wunderbar.
Lange für geübt. Ja, also vielleicht sollte man einmal kurz einstreuen, diese Folge erschien ja, nachdem es tatsächlich bei den fünf Freunden so eine kleine Veröffentlichungspause gab. 1978, 79 war das ja so ein Dauerfeuer, da kann man ja mit dem Kaufen gar nicht hinterher. 1980, wenn ich das richtig sehe, erschien keine Folge. 1981 ging es dann auf einmal weiter mit der Staffel der nervigen Kinder, möchte ich sie mal nennen, weil fast in jeder Folge irgendein Kind auftritt, wo man denkt, nee, das höre ich mir alles nicht nochmal an. In Folge 11 ist es dann leider Sascha Dräger, wohl erzählte mir mal, das sei tatsächlich seine erste Rolle gewesen bei Europa. Aha. Und er wird ja auf dem Cover geführt mit dem Namen Martin Sichel. Und das wusste er auch noch. Und das war wohl die Produktion, wo Heike Dine Körting ihn angesprochen hat und fragt, ob er sich auch vorstellen könnte, die Hauptrolle in einer Serie zu übernehmen. Und wie wir uns alle denken können, war das dann TKKG. Also ich denke, man muss eine Lanze für Sascha brechen. Der hatte überhaupt keine Chance. Diese Rolle ist so furchtbar angelegt.
Ja.
Das ist so ein Weichei. Also das ist so furchtbar, dieses ewige Rumgejammer von diesem Hardy Kent.
Ja, und das macht er sehr gut.
Ja, er macht es gut und er wird ja auch pausenlos zurechtgewiesen von den anderen Kindern, die immer sagen, du bist auch wirklich ein Weichei. Und er immer so, ja, das stimmt und so. Also es ist so, ja, es ist, finde ich, ziemlich unerträglich. Aber ich bin ja immer ein großer Freund von so kammerspielartigen Situationen und abgesehen von dieser Eröffnungssequenz, wo er ja entführt wird, wo Dick entführt wird, anstelle von dem Hardy Kent, spielt ja nachher alles in diesem Haus, wo sich die Kinder dann, das Eulennest, wo sich dann der entführte Dick und eben die Kinder aufhalten und immer die Gefahr besteht, dass einer der Entführer merkt, dass sie aus Versehen Dick entführt haben und nicht Hardy. Und was ich immer so großartig fand, war, ich glaube, es ist Günther Flesch, der in seiner Rolle irgendwann mal sagt, hey Buckel, wer ist die Ratte? Fand ich super. War endlich mal so ein etwas ernstzunehmender Verbrecher, der jetzt, ich meine, man muss ja sehen, die fünf Freunde überführen ja Verbrecher immer so übers Wochenende. Die fahren irgendwo hin, übernachten da, sehen nachts ein Licht, finden Geheimgang und am nächsten Tag holen sie die Polizei. Und das war endlich mal so ein Verbrecher, wo man auch so ein bisschen, das war der Ronny, wo man so ein bisschen Angst haben konnte, hoffentlich tut er denen nichts.
Ja, und dann kommt ja doch der, wie soll man ihn nennen, der Herr des Hauses, also als Mr. Purton das Ensemble betritt, Christian Rohde, der liegt ja eigentlich noch eine Schippe drauf, weil was der schimpft, meckert und kommandiert, ist auf der zweiten Seite ja wirklich ein Fest und phasenweise wäre selbst sicherlich Onkel Quentin erblasst über den Umgangston des Herrn Purton. Das fand ich immer schon sehr, sehr lustig, wie der lospoltert. Und am Ende tauchen dann ja als Polizisten, das mag ich wahnsinnig gerne, Peter Kirchberger und Gottfried Kramer auf. Das finde ich super. Den Auftritt von den beiden, so kurz wie er ist, aber wie Gottfried Kramer als Polizist auftaucht, hat man sofort das Gefühl, der ist ab jetzt Chef im Ring. Wie er nur sagt, da ist ja auch unser Freund Ronny. Das ist richtig gut. Wahnsinnig gut gesprochen und ja, leider von der Heulsirene Dräger, also in dem Falle Hardy Kent.
Ich wollte gerade sagen, ich möchte das nochmal betonen, da kann Sascha nichts für.
Nein, null.
Diese Rolle ist so, dass man, ey, mein Gott, ey, mit dem würde ich niemals in den Urlaub fahren.
Irgendwie. Ja, das ist, am besten ist ja am Ende, hat er dann ja die Idee, dass er da doch zu den coolen Typen gehören möchte, weil er sagt, er fährt im Kofferraum des Autos heimlich mit und informiert die Polizei. Das ist eigentlich die schönste Szene, weil man von da an denkt, juhu, dann ist er jetzt ja raus und weg. Aber trotzdem, eine gute Folge hält das Niveau, finde ich, denn das wird ab jetzt dann auch strapaziert.
Ja, mit den nervigen Kindern, das ist ganz komisch irgendwie in der Reihe da.
Vielleicht kann ich noch eine Info einwerfen, was mir jetzt gerade erst aufgefallen ist. Und zwar, wir hatten ja eben erwähnt, dass 1980 keine Fünf-Freunde-Folge herausgekommen ist. Und mir ist gerade aufgefallen, dass aber in diesem Jahr 1980 die, ich sag mal, zum zweiten Mal überhaupt nach den fünf Freunden bei Europa eine Reihe eröffnet wurde, wieder mit Originalsprechern aus einer TV-Serie. Das war in dem Fall aber hier die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Unglaublich lange deutsch-amerikanische Serie. Und es gab zwei Folgen bei Europa mit den Originalsprechern der Serie. Und vielleicht hatte man ursprünglich das angelegt, dass da auch noch mehr Folgen kommen sollten, sozusagen als Parallelserie mit Originalsprechern aus einer TV-Serie. Mhm. Aber das hat sich dann zum Glück zerschlagen, denn diese zwei Hörspiele, das blieb bei diesen zwei Folgen und ich finde es auch nicht gut. Ja, und die sind auch sehr selten heute zu finden, also die scheinen sich nicht so oft verkauft zu haben. Das nur so als kleine Randnotiz vielleicht noch.
Vielleicht war man auch einfach überrannt von dem Erfolg der drei anderen Serien, die da durch die Decke gingen. Über die eine davon sprechen wir ja gerade und die anderen beiden haben wir schon erwähnt hier in der Folge.
Richtig.
Aber wir wissen es nicht. Wissen tun wir hingegen, dass Folge 12 Fünf Freunde auf der Felseninsel heißt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, speziell dir, Markus, der ja alle Folgen sich chronologisch kaufte. Man hatte ja das Gefühl, die halbe Serie spielt auf dieser Felseninsel.
Das muss ich mir ja wohl kaum vorwerfen lassen. Ich bin 10 Jahre lang, war ich das letzte Glied in der Nahrungskette. Mir wurden irgendwelche Teile gekauft. Ich sage nur, Winnetou 3, Folge 1. Du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Und ein Ende kennst du auch nicht.
Das war doch das schon.
Ja, ich wollte nur mal sagen, ich muss mir wohl kaum vorwerfen lassen, dass in dem Moment, wo ich in der Lage war, meinen Hörspielkonsum selber zu finanzieren, das mal auf richtige Beine zu stellen. Und ich meine, und wer fällt mir in den Rücken? Heike Dine Körting, weil die hat ja im Grunde die ja in der völlig falschen Reihenfolge alle rausgebracht.
Jetzt sind wir erst Bücher gekauft.
Ja, Mann.
Aber hättest du mich aussprechen lassen, wäre das damit geendet, dass wir doch das Gefühl haben mussten, diese Serie spielt ja ständig auf der Felseninsel. Und wenn man das betrachtet, in der Summe über die 21 Folgen, dann stimmt das einfach gar nicht. Um das hier einmal aufzubröseln, das erste Mal in der Hörspielserie taucht diese berühmte Felseninsel in Folge 5 auf und der Zauberer Wu, als George dort alleine hinfährt am Ende des Hörspiels. Das zähle ich mal so halb. Und dann taucht sie erstmalig wirklich als Haupthandlungsort oder vor allen Dingen Mittelpunkt der Geschichte in eben besagter Folge 12 hier auf und dann nur noch zweimal in Folge 18 und 20, über die wir später sprechen werden. Aber in Summe sind das 3,5 Folgen, in denen diese Insel überhaupt nur vorkommt. Hätte mich das jemand mal gefragt irgendwann, hätte ich gesagt, jede zweite Folge spielt auf dieser komischen Insel.
Ja, hätte ich auch gesagt, ja. Ja, es ist wirklich irritierend. Wer hier wirklich neu ist und Maßstäbe setzt, ist erstmals Ursula Sieg als Tante Fanny, bei der ich auch irgendwie so rückblickend immer gedacht hätte, dass die in viel mehr Folgen schon dabei gewesen wäre. Ist aber ihr erster Auftritt, die erste Folge, wo Tante Fanny und Onkel Quentin tatsächlich von Ursula Sieg und Harald Pages gesprochen haben, die das ja großartig machen, finde ich. Aber das ist das erste Mal, dass sie hier auftaucht. Und was mich sehr beruhigt, ich habe mir das Cover nochmal in Ruhe angeschaut, Timmy hat hier auch nur noch einen Kopf.
Also das der guckt aber trotzdem etwas merkwürdig, finde ich.
Ja, da bin ich dabei. Also, aber um darauf zurückzukommen, es gibt dieses Phänomen in einigen Hörspielen, finde ich. Also, wie du gerade sagtest, oder wie wir sagten, nein, darüber machen wir eine eigene Folge irgendwann. Komisch guckende Hunde. Man denkt die ganze Zeit, wenn man an diese Serie denkt, jede zweite Folge spielt da. Oder wie du sagst, Tante Fanny ist doch viel, viel präsenter in der Serie. Ich verweise dann immer gerne auf drei Fragezeichen und die Silbermine. Miss McCumber, in dem Fall Gisela Trove, ist für mich eine der beherrschenden und tragenden Schauspieler oder Sprecherin dieses Hörspiels. Die taucht aber erst im Laufe der zweiten Seite auf. Hat man aber anders abgespeichert, warum auch immer. Spricht eigentlich für die angebotene Leistung oder Präsenz der Rolle.
Was ich hier bei dieser Folge so blöd finde, ist, und das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, was in der deutschen Übersetzung oder Hörspielfassung einfach hätte ein bisschen ausgebügelt werden müssen. Die Folgen sind ja alle so aus den 40er, 50er Jahren. Und oder also Anfang der 60er. Und es gibt hier diesen unheimlich beknackten Dialog, wo der Martin Lauscher die fünf Freunde einlädt, dass sie zusammen Fernsehen und dann sagt, ich glaube, Georgie, toll, wir haben noch nie, wir haben noch nie ferngesehen. Und da habe ich als Kind immer gedacht, sag mal, was sind das für Blagen? Wieso haben die noch nie ferngesehen? Das war für mich immer überhaupt nicht nachvollziehbar, weil diese Fernsehserie, das muss man ja sagen, diese britische Serie, die in den 70ern lief, die spielte ja auch in den 70ern.
Ja, das wurde übertragen oder modernisiert.
Die hatten ja die ganze Handlung im Grunde transponiert. Und hier war das auf einmal so, dass man dachte, wieso haben die noch nicht ferngesehen? Also ich habe das natürlich wieder diesem komischen Erziehungsstil von Onkel Quentin zugeschrieben, der bestimmt keinen Strom im Hause haben wollte oder irgendwie sowas.
Ich wollte gerade sagen, das liegt auch daran, dass die immer nur in Zirkuswagen und Zelten unterwegs waren. Da war das mit Fernsehen ja auch schwierig.
Ja, das stimmt, ja.
Andererseits, auf der Insel ist ja ein regelrechter Fernsehturm installiert, wenn man das mal genau beobachtet. Ja, das habe ich erst jetzt kapiert. Also zwischen diesen Bogen ragt da ganz riesig so ein Ding raus.
Ja, fünf Freunde
mit Antenne oben drauf.
Meine Güte. Stimmt. Ja, aber ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Beachtliches oder Erwähnenswertes sonst über diese Folge zu sagen. Also besonders gut fand ich sie nie. Fand die Geschichte immer ein bisschen öde. Es war auch von vornherein klar, wer der Täter ist in meinen Ohren, Augen. Dass ein Bösewicht, nennen wir ihn mal, oder Verbrecher, Herr Lauscher heißt, fand ich schon fast wie der Zahnarzt Dr. Weiß oder Beiß bei TKKG. Das war mir schon ein bisschen zu klischeebehaftet. Reis? Der
heißt Reis. Reis.
Ja, für mich Weiß oder Beiß. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Schacher Ben Öli, der Scheich bei TKKG.
Und auch hier, ich meine, ich fand, also da steht ja bei Martin Lauscher, dieser Junge, da steht ja Julian Brandt, das mag stimmen, das war in der Zeit bei Europa ziemlich wirr irgendwie, was sie da an Namen angegeben haben. Mhm. Auch der nicht noll, aber nicht doll, aber bei weitem nicht so nervig wie das nächste Kind in der nächsten Folge.
Oh.
Fünf Freunde jagen die Entführer. Katrin Kiesewetter als Bertha Wright, die die ganze Folge über immer wunderbar sagen muss, um irgendwie so einen amerikanischen Akzent reinzubringen. Also Hintergrund, jetzt muss ich überlegen, sie wird doch entführt, nicht? Oder wird Georgie entführt? Ich weiß das gar nicht mehr.
Es ist doch immer so, dass die Falschen eingepackt werden bei den fünf
Dann Freunden. Wird Georgie entführt, genau. Und dann müssen sie, ja, dann müssen sie doch wieder Joe einschalten. Das war für mich sowieso dann wieder das Aus, weil wie gesagt, also mit Alexandra Wilke kam ich in dieser Rolle überhaupt nicht zurecht.
Ja, und es ist, also es ist, ich hab's, beziehungsweise nicht ich, sondern der alte Wagner natürlich, hab's im Kommentar geschrieben. Es ist anstrengend, Katrin Kiesewetter in ihrer Rolle als Bertha zuzuhören. Es ist anstrengend, George mit ihrer aufgesetzten Ablehnung zuzuhören. Es ist anstrengend, sich vorzustellen, dass ein Wissenschaftler, der Sorge hat, dass seine Tochter entführt wird, dass er dann sagt, ich habe eine Riesenidee, ich verstecke meine Tochter bei einem anderen Wissenschaftler, mit dem ich zusammenarbeite, da kommt ja keiner drauf. Dann ist es noch absurder, dass dann die Eltern von George und von Bertha als Erziehungsberechtigte dann auf einmal sagen, wir lassen euch auch alleine wieder, wenn ihr entführt werden sollt. Macht nichts, geht schon in Ordnung. Das ist, also die zweite Seite des Hörspiels kann man auch nennen, Joe befreut drei Freunde, weil was anderes ist es gar nicht eigentlich. Anne darf mal wieder nicht mit. Und ja, die Leistung von Julian. Ja, und Julian und Dick Auftritt beschränkt sich darauf, dass die eingesperrt werden, weil nichts klappt und sie von Joe rausgehauen werden.
Also das allerdings ist, sehr gern mochte ich immer in der Rolle des Mackie Jan Odle. Also von der Zeit her müsste diese Folge Jagen die Entführer zusammen entstanden sein mit dem Aztekenschwert.
Mhm.
Und ich mochte Jan Odle immer total gerne. Das war so der einzige Lichtblick für mich. Und auch hier, weiß ich, bei dem Hörspiel habe ich immer eins nicht verstanden. Und zwar beschreibt Rüdiger Schulzki, der ist, glaube ich, so ein Tankwart oder so in der Rolle, irgendwie, dass er diese Führer beobachtet hat und einer saß im Fond des Wagens. Da wusste ich immer überhaupt nicht, was damit gemeint war. Aber
im Fischfond?
Ich habe die aber auch...
Nein, ja, ich genau. Ich wollte es gerade sagen.
Ich wollte es auch nicht weiter ausführen, weil so, aber war für mich immer, also wie gesagt, das ist so eine Zeit, irgendwie diese ganzen Kinder waren so nervig da alle, ja.
Dann freue ich mich ja schon, was du zu Folge 14 sagen wirst, fünf Freunde machen eine Entdeckung. Ich würde sagen, drei, zwei, eins und bitte.
Habe ich exakt zweimal gehört in meinem ganzen Leben und das will was heißen, weil sorry, auch hier wieder Marek Harloff, ehrlich, also ich habe da gar keine Worte für. Ich fand das so schrecklich, diese ganze Folge, also das soll ja eigentlich, der spielt ja so einen tierlieben Jungen und ist eigentlich ein Sympathieträger. Aber irgendwie machte der mich von Anfang an total wahnsinnig. Habe ich exakt zweimal gehört, die Platte, in meinem ganzen Leben.
Ja, ein paar Mal mehr war es bei mir, aber ich bin ganz bei dir. Es ist eigentlich das Gleiche wie bei Sascha Dreger. Marek Harloff, super Sprecher, macht das auch super, aber die Rolle ist einfach ätzend anzuhören. Also ist, fürchterlich.
Ganz anstrengend. Ja, man muss sagen, es gibt da ja wieder so eine Figur wie bei den Strandräubern, also dieser alte Seebär, der da irgendwie wieder so Dünnes erzählt. Und das ist hier Joachim Wolf. Und der hat überhaupt nicht so dieses Seebärhaftige, wie es Gottfried Kramer in den Strandräubern hat. So, also, ja, also da war irgendwie gar nichts für mich bei irgendwie. Nee, habe ich, wie gesagt, zweimal gehört. Also erinnere ich auch nur noch ganz dünn, dass sie da irgendwie auf eine Insel kommen, wo irgendwie Statuen rumstehen oder geschmuggelt werden oder weiß der Teufel.
Das ist, glaube ich, auch die Folge, die
Teil
und die Eins. Ja, also genau, die und die Eins, die ich am wenigsten gehört habe. Aber da sind die Überschneidungen zu anderen Serien wirklich, ja, omnipräsent, möchte ich sagen.
Dann springen wir zur nächsten Folge.
Ja, wird leider nicht besser. Da nervt auch wieder ein drittes Kind oder ein viertes Kind oder fünftes.
Drittes und viertes Kind, das ist auch Teil des Problems irgendwie.
Oh, schlimm. Hier haben wir es dann mit einer, wie soll man sagen, die fünf Freunde, also die Folge habe ich eigentlich nie kapiert. Ich habe die als Kind gern gemocht. Wenn man die als Erwachsener hört, dann denkt man, warum eigentlich? Die fünf Freunde wohnen in einer verfallenen Hütte am Rande der Gemeindewiese. Das fand ich immer schon eigenartig, weil ich eine Gemeindewiese immer als Mittelpunkt eines Ortes oder Dorfes empfand und nie kapiert habe, dass man da allein sein kann. Aber egal. Und gleichzeitig begegnet ihnen dort immer ein Junge begegnet ihnen, der aber einen Zwilling hat. Und beide werden natürlich vom Gleichen gesprochen, von Christian Stark, auch ein sehr, sehr guter Sprecher. Aber diese Verwechslungsgeschichte, dass die fünf Freunde ständig sagen, hey, du warst doch eben gerade noch da, wieso bist du denn jetzt hier? Und dass nicht einer mal sagt, du hattest ja eben was ganz anderes an als vor 5 Minuten, wieso hast du dich denn umgezogen? Oder dass die besagte Person selber mal aufklärt, ihr habt bestimmt meinen Zwilling gesehen.
Ja, das wäre das, ja.
Das Naheliegendste eigentlich. Das ist sowas von ätzend blöd und es gibt zwei, drei ganz gute Szenen, wieder nachts mit Geräuschen und Blinkzeichen und ein bisschen unheimliche Atmosphäre, das ist sehr gelungen. Aber in Summe sind das knapp 48 anstrengende Minuten einfach. Also
hier müsste man vielleicht nur noch mal erwähnen, das ist ja also für mich, das ist eigentlich das Schönste an dieser Folge, waren für mich die falschen Namen der Interpreten auf der Coverrückseite.
Oh, wurde es da schon so auf die Spitze getrieben?
Ja, das war, also da wussten sie offenbar noch überhaupt nicht, wer das sprechen soll. Da haben wir dann als Tierarzt, das soll sein Hassan Brack, erster Mann Erol Golin, zweiter Mann Daniel Joost, okay, das lassen wir durchgehen, Frau Leonie Brock und der Inspektor soll denn sein, und das ist wirklich ein Klopper, Waldfried Zartling.
Silter Dinnrich.
Also, ich weiß nicht, ob die da zusammengesessen haben und jeder durfte mal dumme Namen in den Raum rufen, weil das ist wirklich so blödsinnig. Also, so Erol Golin, Hassan Brack und also Waldfried Zartling. Also, ich meine, selbst ein Kind lässt sich doch nicht erzählen, dass eine Mutter ihren Sohn so nennt. Ne?
Aber ist denn, das ist ja in dem Falle, wenn ich das richtig, das ist jetzt, muss ich echt, warte mal, das war Hans Irle, glaube ich, der den Inspektor da spricht.
Ja,
Wahrheit,
Hans,
ne?
Irle, ja.
War denn, das müsste demnach ja wahrscheinlich, Hans Irle zu der Zeit wurde wahrscheinlich auch TKKG, ne? Phantom auf dem Feuerstuhl oder so aufgenommen werden?
Ja, aber das ist doch keine Entschuldigung.
Nein, ich frage wieder, heißt er da auch, steht dort Hans Irle auf dem Cover oder heißt er dort auch Waldfried Zartling?
Nee, das haben sie ja selten gemacht. Also es kann gut sein, dass beim Phantom auf dem Feuerstuhl wieder ein falscher Name steht. Ich glaube, das stimmt sogar. Du hast recht, Holger. Die ersten TKKG-Folgen, die ersten sechs, da war Hans Irle ja ganz oft dabei. Mhm. Und da stand immer ein falscher Name. Eventuell hatten die Hans Irle als Schauspieler noch gar nicht auf dem Zettel. Das gestehe ich denen ja auch zu. Aber dann schreibe ich doch da irgendwie einen normalen deutschen Namen rein. Waldfried Zartling.
Wahrscheinlich haben die genau so zusammengesessen wie wir gerade. Also die haben hoffentlich keinen Podcast aufgenommen, aber haben sich einfach
gedacht. Heike Diene sagte, Heller, wir brauchen noch einen Namen für den Inspektor.
Mhm. Wenn die das überhaupt, wir wissen ja gar nicht heute, ob diese Namen im Studio sich ausgedacht wurden oder nicht doch einfach bei den in der Kreatur, also Kreativabteilung im Layout, ne, im Layout einfach, ne, wo man die Muster erstellt und das Design für die Cover, was man ins Presswerk gab, ob man dann sagte, pass auf, fünf Freunde, Folge 15, wird dann ein Geheimnis. So muss das aussehen. Das ist die Besetzungsliste. Es sind noch nicht alles aufgenommen. Sechs Namen sind noch offen. Setzt halt irgendwas ein, wie immer. So.
Da haben sie sich wahrscheinlich schrecklich gelacht, ja.
Das wird so gewesen sein. Nur also auf den Namen muss man erstmal kommen.
Ja, im Zweifel ist Waldfried Zartling ja vielleicht auch der Fußballtrainer des Layouters links und Hassan Brack ist ein Schulfreund und was weiß ich was. Wir wissen es nicht.
Oder die haben irgendeinen Kollegen verhohnepiepelt und seinen Namen irgendwie verzerrt
ja.
und ihn damit verewigt.
Ich mache mal die Gegenprobe hier. Also, weil du hast völlig recht, Holger, der Hans Irle war bei den ersten TKKG-Folgen in der Zeit dabei und der spricht in der ersten Folge diesen Kunstverständigen da, der irgendwie sagt so, ihre Gerichte sind wirklich gaumenschmeichlerisch.
Ja, Artischockensaft.
Artischockensaft. Und da heißt er Marius Kunning. In der zweiten Folge ist er ja der blinde Hellseher, der Titelgebende. Da heißt er Fabrizio Munte. Ich überlege, ist er bei 3 auch dabei? Hans Irle?
Nee. Er ist dann erst wieder, glaube ich, bei der 5.
Das Phantom. Ja, und da ist er Herr Ströter und da heißt er Axel Bauer. Und bei der 6, da ist er doch der Vater von dem King, Herr Seibold. Da steht Hartwig Rohde. Also die haben den tatsächlich in keiner Folge richtig benannt. Also die wussten offenbar noch gar nicht, dass sie den da an Land ziehen werden. Ich bleibe dabei, das Beste an dieser Folge, dieses Pseudonym Waldfried Zartling.
Ja, gehe ich einher.
Dann damit kommen wir zur letzten LP-Folge, ja.
Richtig, genau, kommen wir zur letzten LP-Folge. Und Gott sei Dank dann auch nach diesem doofe Kinder-Nebenrollen-Block kommen wir zu einem späten Highlight. Denn um einen viel zitierten Satz vom alten Wagner in seinen Kommentaren zu verwenden, hier stimmte dann wieder fast alles, denn das ist maßgebliche Nebenrollenkind war in dem Fall Jens Wawacek, Peter Shaw, einer der Besten sozusagen. Was das angeht, stimmte wieder mal dann alles. Das Cover finde ich ebenfalls sehr, sehr gelungen, schön atmosphärisch.
Ich mag da gar nicht mehr drauf gucken. Ist Timmy da zu sehen? Oder?
Ja, er hat einen Korb im Mund und davon gibt es auch nur einen. Also sowohl ein Korb als auch ein Mund. Das passt.
Aber das eine Ohr steht so komisch ab.
Ja, das ist mir auch ehrlich gesagt in der Folge davor, ich weiß gar nicht mehr welcher, nochmal aufgefallen. Ich wollte es aber nicht mehr thematisieren. Aber zu dieser Folge gäbe es wirklich Diverses anzumerken. Zum einen ist sie auch auf Vinyl relativ selten. Ist nicht einfach zu bekommen, da sie ziemlich spät erschienen ist, glaube ich. Also das war kurz bevor bei Europa aufgehört wurde, Hörspiele als LPs zu veröffentlichen. Ging das eigentlich einher, Markus? Gab es Musik-LPs noch deutlich länger als Hörspiel-LPs damals, 82?
Ich glaube, ein leichter Nachklapp. Also ich glaube, so ab 83 war dann gar nichts mehr.
Okay.
So in der Größenordnung muss. Also das mag sein, dass die Hörspielplatten als erste eingestellt wurden und die Musik-LPs auch so ein bisschen, lass es ein halbes Jahr gewesen sein oder so, länger liefen, ja.
Okay. Ja, also super Abschluss, finde ich. Schöne Geschichte. Gefällt mir gut. Es findet auch wieder nahezu alles statt, was man an Klischees bei den fünf Freunden voraussetzt. Ganz stark ist hier und wirklich eine Sondererwähnung wert der Auftritt von Onkel Quentin. Denn das ist der von dir schon mal erwähnte Satz, wie er die Kinder begrüßt, nachdem sie wohlgemerkt ja nach mindestens 8 Wochen aus dem Internat nach Hause kommen. Es gibt kein Hallo, es gibt kein Schön, euch zu sehen, es gibt kein gar nichts. Es beginnt mit einem, das schlägt ihm fast den Boden aus. Dieser Junge füllt das ganze Haus mit seinem Geklingel und ihr lacht noch drüber. Ich dulde es nicht. Und jetzt kommt's. Fanny, schick diese Kinder weg. Schick sie fort, irgendwo hin. Schick sie weg. Das ist mein letztes Wort. So. Also ich war nie auf dem Internat, aber selbst wenn man sich so und seine Eltern nur mal ein paar Stunden nicht gesehen hatte, war Hallo eine relativ gängige Floskel, würde ich sagen. Und er wurde nicht direkt weggeschickt.
Ja, aber ich mochte es. Ich mochte es.
Also Onkel ja, ich weiß, dir gefiel, dass er weggeschickt wurde.
Nee, das will ich nicht sagen. Aber
es gefiel mir,
dass der überhaupt kein Verständnis für die Göhren hatte.
Ja.
Und was ich bei dieser Folge, also Jens Wawacek, super, aber was hier auch wirklich blöd ist, dass die jetzt das erste Mal zu Professor Hayling und seinem Sohn kommen.
Ja,
der ja in Folge 5 schon da war. Also das fand ich, das muss ich vielleicht noch nachtragen, das fand ich beim Zauberer Wu immer ganz großartig. Stefan Brönnecke als Sohn von Professor Hayling, der ja irgendwie immer glaubt, er sei ein Auto oder irgendwie sowas. Und ich fand diesen Satz immer so lustig, wo man meint so, da war ich ein großer Lorry oder so und ich habe gehupt, bad, bad. Papst dachte echt, es sei so ein Riesentier draußen. Fand ich immer sehr lustig. Und hier ist es ja auch, also hier wird ja Brummer wieder so vorgestellt, als wenn er ganz neu ist. Man denkt, ja, weiß ich doch alles schon. So.
Ja, das ist halt, das ist, muss man jetzt hier mal erklären, das Buch Der Zauberer Wu erschien halt nach der Folge 16. In Folge 16 auf dem Leuchtturm als Platte wird Brummer eingeführt als neue Figur. Und man kennt ihn aber nun mal schon, weil er in Folge 5 bereits auftauchte. Und dort wird er auch als bekannt vorausgesetzt. Dort sieht man ihn, sehen die fünf Freunde ihn wieder. Das ist sehr unglücklich umgesetzt. Hätte man anders bearbeiten müssen, das Skript. Aber das
und
ist
es gibt ja noch einen logischen Fehler, auf den du mich aufmerksam gemacht hast, nämlich in Bezug auf den Taxifahrer.
Ja, das ist Träger. In der Tat, also die fünf Freunde werden zusammen mit Brummer zu besagtem titelgebenden Leuchtturm gefahren. Und der Fahrer, der sie fährt, sagt, geht zu den Klippen, dort seht ihr meinen Urgroßvater, Jeremias Bohnsen. Er kann euch tolle Geschichten erzählen. So, erstmal soweit so logisch. Kann man machen, gibt es bei den fünf Freunden ja wie gesagt öfter. Sie treffen besagten Jeremias Bohnsen und rund um den herum turnt ein kleines Mädchen. Die, ich weiß gar nicht, wer sie spricht.
Eva Michaelis.
Eva Michaelis, genau. Sie ist die Enkelin des besagten Jeremias Bohnsen. Und Eva Michaelis weiß nicht, wie alt sie zu der Zeit war. Sie spricht aber acht Jahre alt, ein kleines Mädchen. Sie ist ja auch acht. Sie müsste aber der Logik halber die Oma sein von dem Fahrer, der die fünf Freunde zu dem Leuchtturm bringt. Das macht überhaupt keinen Sinn, zumal auch noch der Fahrer, Herr Jackson, Wolfgang Dreger ist, also eine wirkliche erwachsene Sprechstimme von, weiß nicht, wie alt er da war, 40, 50 Jahre alt, aber seine Oma ist ungefähr 8. Also absoluter Logik-Skriptfehler, der mir aber auch erst auffiel, als ich eine Kolumne schrieb, einen Kommentar über diese Folge.
Ja, also ich konnte mit der Folge nicht mehr so viel anfangen. Das war aber für mich immer so ein bisschen anstrengend, dieses Geschrei in den Höhlen, dass sie sich immer so, oh, lass ihn ertrinken und so. Also ja, aber ich glaube, das muss ich dazu sagen, zu der Zeit 81, da hatten ja schon die drei Fragezeichen, also bei mir Einzug gehalten. Und da waren die fünf Freunde, waren dann auch so ein recht lauer Aufguss einer Jugendserie. Also da war ich schon... Ich habe das noch brav weitergekauft. Ich weiß noch, dass ich ganz froh war, als sie nicht mehr auf Platte rauskam. Denn da war ich raus aus der Nummer. Zumindest zunächst.
Ja, also ich habe sie gemocht und gerne gehört und fand das ein spätes Highlight dann noch.
Was mir jetzt mal so aufgefallen ist, so in Gänze, vor allen Dingen aber zum Beispiel bei Folge 18 deutlich, die Cover, die wirken gar nicht so wie Anfang der 80er, sondern eher so 70er-mäßig noch. Also ich weiß nicht, entweder wurden die alle auf einmal gezeichnet, direkt am Anfang der Serie, noch in den 70ern, oder die sind vielleicht, haben eine ganz andere Quelle. Ich finde, das sieht überhaupt nicht nach 80er Jahren aus.
Ich glaube, da wurde einfach versucht, diese Continuity zu wahren aus der Serie, dass die alle immer so aussehen mussten, dass man die wiedererkennt irgendwie.
Und mit sehr knalligen Grundfarben gearbeitet wurde. Ne? Das war ein viel Blau, viel Hellblau, viel Gelb, viel Orange, viel Grün, je nachdem, was da gerade Thema war.
Aber Folge 18 ist ja schon, ja, wie gesagt, schon weit in den 80ern. Und das ist wie aus einem 70er-Jahre-Ferienkatalog.
Ja, und mit eben dieser Folge endete dann auch die LP-Ära der fünf Freunde bei Europa. Und es war auch für 2 Jahre, glaube ich, dann erstmal wieder Pause. 1982 erschienen keine fünf Freunde-Geschichten, jetzt erstmal egal auf welchem Medium. Und 1983 reichte man dann noch einmal 5 Folgen nach, die das Ende der Serie dann bedeuteten, wie wir es kennen und hier besprechen wollen. Wie eingangs schon mal gesagt, die Serie wurde danach fortgeführt mit Geschichten von anderen Autoren, aber die sollen hier nicht Teil des Podcasts werden. 1983, wie gesagt, ging es weiter und es erschienen dann, witzigerweise, die Folgen, die Europa eingangs nicht vertont hatte in den 70ern, da sie bereits, wie gesagt, bei anderen Labels erschienen waren. Das muss man in den 5 Folgen einmal aufzählen. Die Folge 17, das ist auf großer Fahrt. Die ist nirgendwo anders erschienen gewesen vorher. Aber dann die 18, die 19, die 20 und die 21 waren allesamt Geschichten, die bereits in den 70ern vertont worden waren und die man bei Europa deswegen hinten anstellt. Und das hat man auch, muss man sagen, konsequent durchgehalten. Fangen wir doch mal an mit der Folge 17. Carsten, ich muss dich, glaube ich, leider wieder nicht fragen, aber Markus, du hast sie gehabt, gehört und gemocht, Fragezeichen?
Ja, ich hatte die Kassettenfolgen. Ich war ja immer so ein LP-Spezi und als ich dann merkte, sagte ich ja eben schon, LP war durch, habe ich gedacht, ja, war jetzt bei den 5 Freunden auch für mich kein so großer Verlust. Aber ich habe mir die Folgen, also diese 5 mit den originalen Sprechern, dann noch besorgt. Allerdings waren das erst späte Flohmarktfunde dann. Auf großer Fahrt gefällt mir ganz gut. Ich finde diese Szene am Anfang super, wo Dick da in dieser Scheune übernachtet und dann auf einmal dieser unheimliche Verbrecher kommt und ihm da irgendwelche Losungen zuflüstert. Ja. Und ich fand, weil ich die als Sprecherin einfach sehr originell fand, die Hildegard Wensch ganz unterhaltsam, die ja die wieder so eine Mutter spielt, die Angst vor ihrem eigenen Sohn hat und dann niemanden ins Haus lassen will. Und vielleicht nur den Brückenschlag zu TKKG. Hildegard Wensch ist also die, die bei den Bettelmönchen von den Bettelmönchen beraubt wird. Mhm. Kernsatz, eine Mark wollte ich ihnen schenken und da haben sie mir das Portemonnaie aus der Hand gerissen. Aus der Hand gerissen. Und sie ist diese, wie ich finde, unheimlich lustige Wirtin, Frau Barberina, in der Folge von TKKG die Doppelgängerin.
Mhm.
Auch Folge 17. Wo nach einem Zimmer gefragt wird und dann sagt sie, wir haben nur 2, Nummer 17 ist frei. Da hätte mich eigentlich, das ist so ein bisschen so wie diese Frage bei Hanni und Nanni, wie viel Geld haben Hanni und Nanni von ihrem Vater für die Geburtstagsfeier im Lindenhof bekommen? Hätte ich hier gern mal Frau Barberina gefragt, wenn sie 2 Zimmer haben und das zweite hat die Nummer 17, welche Nummer hat denn das erste Zimmer?
92.
Also insofern, und das, die ist eben diese Frau, die auch sagt, so mit mir kann man sich nicht unterhalten, ich bin stocktaub. Also insofern, ja, wobei, jetzt mit Folge 17 ein kleines Problem, also irgendjemand nimmt mich hier nicht ernst. Ich gebe mir voll Mühe, Carsten, das aufzuschlüsseln. Ja, Carsten, weißt du, selber die Hörspiele nicht kennen, aber andere auslachen.
Ich lache nicht aus, ich lache über.
Wir lachen schon 2. Wobei hier ein Phänomen einsetzt, und zwar sind ja jetzt, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt 3 Folgen lang das Ganze so dominiert wird von Ingeborg Kallweit, die Herzkönigin aus Alice im Wunderland, hat bei mir Bonus bis an mein Lebensende. Aber die spricht jetzt in jeder Folge so eine relativ große Rolle, das finde ich sehr anstrengend. Also 17, 18, 19 ist so alles unter Kallweit. Eindruck. Aber die Folge 17, große Fahrt, gefällt mir eigentlich gut.
Ich finde sie auch gut. Ich finde es lustig, weil dort, da merkt man auch den Zeitenwechsel oder den Epochenwechsel bei Europa, weil in Nebenrollen auf einmal Sprecher aus der TKKG-Serie auftauchen. Das fand ich eigenartig, dass die auf einmal da, dass die 5 Freunde auf einmal zu einem Karl den Computer begegnen, irgendwo auf ihrer Wanderschaft. Und dann jemand auf der Kutsche sitzt und das ist Günter Dockerill, der Erzähler aus TKKG, der sonst bei Europa nie groß in Erscheinung trat. Das fand ich immer sehr eigenartig schon damals. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, die tolle, unheimliche Szene am Anfang in der Scheune, als Dick diese Nachrichten bekommt von Franz Josef Steffens, wenn ich das richtig erinnere. Ich fand den nie unheimlich, den Verbrecher. Ich fand das immer ein bisschen bemitleidenswert, weil er sagt, oh, das hat aber lange gedauert. Da wollte ich mal sagen, ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen länger auf Klo. Das fand ich so unpassend, den Satz. Oh, das hat aber lange gedauert.
Vielleicht muss man so ein bisschen revidieren. Unheimlich ist der Verbrecher nicht. Der zählt dann ja auch diese Namen auf, die sich später ja als Bootsnamen entpuppen. Und der sagt ja so, Freche Franziska. Also er ist vielleicht nicht jetzt im engeren Sinne unheimlich, aber die Szene da finde ich unheimlich.
Die Szene ist sehr schön, die ist atmosphärisch geworden, das stimmt.
Ja.
Dann gehen wir weiter zu geheimnisvollen Spuren. Wie gesagt, auch eine schon mal vertonte Geschichte, die eigentlich, also als Kind fand ich sie sehr gut. Heute muss ich sagen, ich weiß nicht mehr so richtig warum. gehört für mich nicht zu den Highlights der Geschichte. Spätestens als die fünf Freunde Kühe und Schafe und ähnliches Getier nachmachen, wurde es für mich auch damals schon echt albern. Weiß ich nicht, ob da, war nicht meins.
Nee, also ich fand diese Idee, dass sich da praktisch so eine tyrannische Haushälterfamilie während der Abwesenheit von Tante Fanny und Onkel Quentin da irgendwie im Haus einnistet, finde ich eigentlich ganz charmant. Mhm. Auch mit diesem nervigen Sohn, der ja in der Fetake-Fassung tatsächlich von Oliver Rohrbeck gesprochen wird, der Edgar. Aber genau die Szene, wo sie da damit erschrecken, dass sie da Kühe nachmachen, wo man denkt, sag mal, merkwürdige Geschichte irgendwie.
Da hätte das Skript ruhig eine Modernisierung erfahren können. Wobei, Absolut. Ich weiß nicht, ob man in den 40ern sich noch für Kühen auf einer Insel erschreckt hätte. Also das fand ich ein bisschen... Also wenn davor die so gefährlichen Herren Verbrecher und Verbrecherinnen Angst haben, dann ist es um die nicht... die kommen nicht weit.
Ja, aber das ist ja sowieso seine Eigenheit in diesem Blyton-Universum, dass die Verbrecher ja im Grunde, also man muss sich mal vorstellen, in der Regel kommen die fünf Freunde irgendwo übers Wochenende hin, kennen da nichts und niemanden, räumen ihre Zimmer ein und überführen dann so eine Gangsterbande, die also irgendwie so in so weltweite Schmuggelgeschäfte und Falschgeldaffären verwickelt ist.
Wie gesagt, du hattest bereits gesagt, die kommen an, zelten, sehen irgendwelche Lichter und am nächsten Tag werden alle festgenommen.
Ja. Und die Leute vor Ort, die da wohnen, die haben alles überhaupt nicht mitbekommen, die wissen da gar nichts von. Also das ist jetzt ein sehr weiter Sprung zurück, aber wenn ich nochmal an diese Geisterzüge erinnern darf, ich meine, da fahren ganze Güterzüge durch, auf unbenutzten Gleisen durch die Landschaft.
Hört auch keiner.
Und niemand hört die, niemand sieht die, aber die fünf Freunde, die jetzt da irgendwie mit diesem durchgeknallten Professor irgendwie mal so ein Wochenende zelten, die kriegen das natürlich alles raus. Aber gut, okay.
Ja.
Nehme ich so hin.
Gehen wir zur 19, fünf Freunde auf Schmugglerjagd. Also eigentlich auch eine gute Geschichte, aber mit Macken. Mir gefällt auch da wiederum nicht, dass... jemand aus TKKG, in dem Fall Manu Lubowski, also Klößchen, eine Nebenrolle spielt. Das fand ich immer, das passte für mich nicht zusammen, diese Universen der verschiedenen Serien. Das fand ich sehr unpassend. Und auch sonst fand ich, vielleicht war ich schon so Enid Blyton erfahren, aber wenn man hört, es gibt einen Diener in dem Haus, wo sie zu Gast sind, und der ist mal wieder stocktaub, weiß man auch sofort, ja, okay, also erstens kann er hören und zweitens hat er Dreck am Stecken. Das ist, und dann kommt auch noch der Verbrecher, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ist das Herr Schleicher?
Herr Schleicher.
Ja, also da haben wir den Namen ja schon, und der ist auch, ich weiß den Sprecher jetzt nicht, weil ich die Liste nicht vor mir habe, aber er ist...
Lothar Zibel.
Ist das Lothar Zibel? Okay, ja, er legt ihn so an, also so schleimig, leicht, also es ist so offensichtlich für jeden Hörer, der älter als 5 ist, ja, okay, der hängt mit dem taubstummen Butler unter einer Decke und richtige Spannung kommt damit für mich nicht auf.
Na, er spricht im Grunde die Rolle, so wie der Horst Stark den Schlemiel in der Sesamstraße, ne?
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Bist du nicht die Tochter von diesem berühmten Forscher?
Ja.
Wo man denkt, und Sie sind hier der Verbrecher, oder?
Ja. Ich hätte nur eine Frage ganz kurz.
Ja, genau.
Ja, das stimmt.
Mich hat immer wahnsinnig gestört. Also, wie gesagt, die habe ich ja nur spät gekommen, die Folge. Aber insofern hätte man als Kind vielleicht nicht so drüber nachgedacht. Also, dass dieses Ehepaar, zu dem sie ja kommen, das sind Manfred Steffen und Ingeborg Kalweit, die irgendwie altersmäßig klingen, als wenn die irgendwie 40 Jahre auseinander sind. Das müssen sie real gar nicht sein, weil als Elternpaar total grotesk.
Ja, das stimmt. Ja, wer ist denn die Schwester von Manu Lubowski oder von dem Jungen in der Rolle? Das ist doch, Alexandra Dörck?
Alexandra Dörck?
Ja,
Alexandra Dörck ist das, ja.
Ja, ist sie auch, ja. Die super ist, aber die trotzdem, das passt nicht. Die war für mich zu dem Zeitpunkt bereits in einer anderen Serie dann wieder zu Hause eigentlich, in der Hauptrolle. Passt doch alles vorne und hinten nicht.
Bei den von mir so gehassten Funkfüchsen, ne?
Ja.
Oh. Da im Grunde ist es schade, dass die nicht auf LP rausgekommen sind. Da würde ich mich auch mal gern was zu sagen. Kinder, die gern bei anderen abwaschen, die würde ich alle zum Arzt schicken. Also diese, Ich fand das, naja, gut, es gehört nicht hierher. Aber
nein, aber es wird auch keine Neuauflage gegeben. Das Thema Funken ist wohl bei Kindern, die müssten heute, die Handyhamster oder so heißen. Das, nein, wollen wir hier auch gar nicht thematisieren.
Und jeder von denen hat
ja, wir thematisieren es doch.
Jeder von denen hat einen Spitznamen, ne? Und irgendwie, und in jeder Folge ist das ja so eingebaut bei den Funkfüchsen, dass immer beschrieben wird, wie die aussehen, ne? Habt ihr schon gehört? Einer aus der fünften hat neulich gesagt, der Bömmel hat ja rote Haare, aber dafür hat Delfin ja blonde Haare. Wo man denkt, das sagt doch kein Mensch. Ich habe die Funkfüchse. Ich
ist ja
die
gut, so ey, Carsten, hilf mir doch mal, die vom Baum zu holen.
Ich habe die richtig auf dem Zug. Das muss ich mal ehrlich sagen. Ja. Also, dass Kinder versuchen, Gutes zu tun und so, das sehe ich ja irgendwo noch ein. Aber bei den Funkfüchsen geht das alles viel zu weit.
So, ich habe eine Riesenidee für die Überleitung. Wir sprechen jetzt über Folge 20.
Schon
so.
Allein, weil die immer tun. Wie toll sie das finden, dass Herr Jeitz als alleinerziehender Vater mit seinem Sohn so gut klarkommt.
Ja.
Sowas macht mich aggressiv. Deswegen mag ich ja Leute wie Onkel Quentin. Die sind mir so aus dem Leben gegriffen.
Carsten, du kannst jederzeit eingreifen. Du sitzt ja am Ende am Schnittmesser.
Das bleibt drin.
Danke. Gehen wir zu Folge 20. Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel. Das ist jetzt wichtig zu sagen, ist die eigentliche Folge 1 der fünf Freunde. Und das ist auch der Grund, warum die fünf Freunde in Folge 20 die Felseninsel entdecken und kennenlernen. Etwas unglücklich, möchte ich sagen.
Ja, und etwas...
Ja?
Ja, insofern auch kaum zu reparieren, weil bei den drei Fragezeichen erschien ja das Gespensterschloss, also die eigentliche Folge 1, ja auch mitten in der Serie. Und da hat Francis das ja so zurechtgewruckelt, dass es sozusagen nicht weiter auffällt. Nicht? Da sind ja alle Bezüge, die im Grunde nahelegen, die lernen Alfred Hitchcock jetzt gerade erst kennen, die sind ja im Grunde rausgenommen. Und hier, das ist wirklich total ungünstig, also in der, wenn man jetzt so von den originalen Geschichten ausgeht, in der vorletzten Folge auf einmal sowas Elementares wie die Felseninsel einzuführen, das ist so, als wenn die drei Fragezeichen das erste Mal im Wohnwagen sitzen und jemand sagt, Mensch, toll, dass wir uns endlich diesen Wohnwagen zugelegt haben.
Das passt hinten und vorne nicht. Ist in sich eine ganz gute Geschichte so. Klar, ist ja auch die erste gewesen. Aber geht ohne große Erinnerung meinerseits jetzt nicht in die Annalen der Hörspielgeschichte ein, denke ich. Aber witzig, deswegen, die letzte Folge heißt deswegen auch Auf neuen Abenteuern, was ja ein gern benutzter Titel für eine zweite Folge ist. Ich denke da jetzt an Huibu zum Beispiel. aber das ist die letzte Folge, in dem Fall im Original Folge 2 der Serie, die dann wiederum ähnlich wie beim LP-Kanon mit der 16 für mich einen ganz persönlichen Abschluss darstellt. Ich finde die ganz atmosphärisch gelungen, so muss ich sagen. Ich habe meinen Frieden mit der. Ich mag die.
Ja, ich finde auch. Also man merkt wieder so dieses Bleitensche Konstrukt, dass der Hauslehrer, den natürlich keiner haben möchte, weil die lieber Ferien haben möchten, natürlich der Bösewicht ist. Und ich weiß nicht, hättest du mich darauf hingewiesen, dass einer von den Gaunern, die bei diesem älteren Bauern-Ehepaar wohnen, dass das eine Frau ist?
Ja, das habe ich als Kind schon so blöd gefunden, weil ich dachte, ihr habt doch nun wirklich ein so breites Portfolio an tollen Sprecherinnen und Sprechern. Warum denn ausgerechnet hier so offensichtlich eine Frau einsetzen, die als Mann auch... Es gibt ja durchaus Männer, die gut Frauen sprechen können und Frauen, die gut Männer können. Aber hier ist es wirklich, also geht's voran? Das ist so schlecht gesprochen.
Ja, es ist Karin Abig, ne? Also man kann das zeitlich einsortieren. Da ist so bei TKKG rausgekommen, so Folge 21, 22 müsste das sein. Und die ist ja auch in der Edgar Wallace-Reihe drin, im Verrätertor und so weiter. Die ist als Sprecherin, war die eigentlich gut. Aber es ist überhaupt keinen Sinn, dass die diese zwei Sätze, ich meine, dann hätte es auch Beuermann machen können.
Also ich wollte sagen, es war doch vorher in jeder Folge Karl-Heinz Hess dabei, hätte die drei Sätze, die auch noch sagen können, eben. Die mag ich eh so gerne hören, also bitte.
Logistikfehler irgendwo, ne? Dann war niemand greifbar, kein Hausmeister, niemand. Ja,
genau. Es ist tragisch.
Aber ja, das ist ein schöner Abschluss. Und man muss sagen, den hatten sie ja dann in der Sherlock-Holmes-Reihe auch eingesetzt, der Joachim Wichmann, der diesen alten Bauern da spielt. Mhm. Den finde ich großartig in der Rolle. Also der hat mir, also den hätten sie mal viel öfter nehmen sollen. Den fand ich super.
Ja, der ist ja auch ein toller Dr. Watson in den Sherlock Holmesen. Das ist, der ist, generell ist er einfach gut. Das ist ja eine Bereicherung.
Also ich muss auch sagen, ist eine Folge, mit der die Serie eigentlich, also es ist nicht so so ein Absturz gewesen wie bei manch anderen Hörspiel- oder Buchreihen, wo man am Schluss so das Gefühl hatte, boah, jetzt ist die Luft aber auch raus irgendwie. Also dass diese letzten 5 Folgen, die es dann nur noch als MC gab, runde Sache, finde ich so.
Ja, finde ich auch. Mit Abweichung, leichten Schwankungen nach oben, unten so. Aber in Summe ist das ein gelungener Abschluss, genau wie du sagst, wenn man sich überlegt, was aus anderen Serien später wurde zum Ende hin. Wobei jetzt vielleicht, und das fiel mir auch erst beim Recherchieren jetzt hier auf, vielleicht liegt es auch daran, dass es ja im Ursprung die ersten Bücher sind, die wir da ja erst hören. Ja,
das stimmt natürlich.
Ja. Das kann natürlich sein, dass da die Grundideen noch besser waren oder man weiß nicht, nun war die 83er-Besetzung von Europa auf keinen Fall besser oder schlechter als die Stammcrew, die 77, 78 loslegte mit der Serie. Das weiß ich nicht, woran man es festmachen kann, aber es ist ein schöner, runder, persönlicher Abschluss, denke ich.
Mhm.
Und in Summe, und da würde ich dann das Fazit mit einleiten wollen, in den Belang Geschichte, Skript, Sprecher, die Musik, die wir schon besprochen haben und Atmosphäre, ist das eine wirklich schöne Serie, finde ich. Und auch eine wirklich in Summe über 21 Folgen gelungene Serie. Auch die schwächeren Folgen sind immer noch gut im Vergleich zu einigen anderen Serien und Produktionen, die wir kennen.
Sowohl wo Kinder freiwillig bei fremden Leuten abwaschen, das möchte ich nur noch mal drauf hinweisen.
Es geht wieder los, Carsten. ja, ich finde, zuweilen ist sie etwas altbacken, was sicherlich am Alter der Geschichten liegt. Das wurde mal besser, mal schlechter repariert. Stichwort, wir haben noch nie ferngesehen. Aber ich finde, es ist doch immer wieder dann eine nette Unterhaltung, wenn man für rund 40, 50 Minuten mit den 5 in die Ferien fährt, sozusagen. Weiß ich, wie ist euer Gesamteindruck, wenn ihr ein Fazit ziehen müsstet zu der Serie?
Also ich finde, es ist eine Inni-Bleiden-Serie, die zumindest einigermaßen ausgearbeitete Kindercharaktere vorstellt. Also zum Beispiel einfach auch Georgie so, ne? Ein Mädchen, das ein Junge sein will. Also hatten wir ja schon thematisiert, ist für die 40er Jahre, 50er Jahre sicherlich ein ungewöhnlicher Ansatz. Und wenn man sich so an die anderen, wenn man so die anderen in die pleiten Serien nimmt, wobei da ja nicht immer alle Folgen von ihr sind, aber so die verwegenen 4 oder Tina und Tina, die waren nun alle nicht von ihr. Ja, aber es gibt
die schwarze 7 zum Beispiel. Da ist keins der Kinder groß herausgearbeitet, finde ich.
Nee, genau, die treten immer nur so en bloc auf. Mhm. Und hier waren die so ein bisschen, es kam sicherlich auch so ein bisschen durch die Fernsehserie, dass man einfach auch so ein bisschen Gesichter dazu hatte, denke ich mal.
Mhm.
Ist das einfach eine sehr runde Serie, so die neben den anderen Inni-Bleiten-Serien, Hani und Nani lasse ich mal raus, weil die nun so ganz anders gelagert ist, aber im Vergleich so zu den verwegenen 4 und was sie da alles noch rausgebracht haben, sicherlich die beste ist, ja. Würde ich mal so sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Carsten, du kennst nur wenige Folgen, aber es ist fast unfair, dich zu fragen, ne? Weil in den anderen Inni-Bleiden-Serien bist du sehr zu Hause, sei es jetzt Geheimnis oder Rätsel vor allen Dingen etc. Richtig.
Wie gesagt, da sind viele Motive, die sich wiederholen und eben auch immer so ein kleiner Kindertrupp. Nicht? Und aber ich muss sagen, über diese 3 Hörspiele, die ich als Kind hatte und vielleicht 2, 3, die ich später gehört habe, werde ich mir jetzt mal, weil ich auf den Geschmack gekommen bin, auch die anderen Folgen anhören. Es gibt ja diese Nostalgiebox, 5 Freunde, 21 Folgen. Und die ersten 8 darin sind ja unbearbeitet. Das ist ja schon mal schön. Das ist ja vor der Bohnenmusik. Die anderen werde ich mir dann nochmal von Platte ziehen. Die habe ich auch irgendwo stehen. Und es hat Spaß gemacht und hat jetzt Lust auf mehr gemacht.
Ja, das ist auch ein super Übergang dazu, wo wir unbedingt noch drauf zu sprechen kommen wollten. Das ist, wo kann man denn die Hörspiele heute noch hören? Und du hast es schon sehr gut eingeleitet. Klar, es gibt die alten Platten und also die alten Kassetten gibt es, muss man sagen, ziemlich günstig, würde ich sagen, jederzeit bei eBay zu bekommen. Folge 1 bis 8 sind auch in besagter Nostalgie-CD-Box unbearbeitet enthalten. Danach dann Folge 9 bis 21 das alte Thema, die sind rausgeschnittene Carsten Bohn Musik, die fehlt heutzutage leider. Im Stream, also sprich Spotify, iTunes und Co., dort sind genauso die Folgen alle zu hören. Ich habe Folge 7 mal geprüft. Fünf Freunde verfolgen die Strandräuber, die ist zu 100% im Original unbearbeitet worden. Also weder musikalische noch textliche Eingriffe. Kann man also heute relativ leicht noch jederzeit mal wiederhören oder neu entdecken oder auch erstmalig für sich entdecken. Welche Folgen würdest du denn, Markus, Carsten, bei dir wäre es mit drei Folgen ein bisschen dünn in der Auswahl, deswegen gehe ich direkt zu Markus rüber. Welche drei Folgen würdest du empfehlen, wenn dich jemand fragt, welche muss ich denn hören, um einen Eindruck zu kriegen?
Also ganz vorne wäre bei mir sicherlich Fünf Freunde im Zeltlager.
Die zwei.
Die zwei. Ich würde auch sagen, die sieben, die Strandräuber, gefallen mir sehr gut. Und ich denke mal so, auf Platz zwei wäre bei mir Fünf Freunde im Nebel. Das wären eigentlich so die Folgen, wo ich denke, wenn man die hört und sagt, ach, das ist einfach nicht meins, dann würde ich sagen, gut, dann braucht man es mit den anderen auch nicht probieren.
Ja, das ist witzig. Ich bin 100% deiner Meinung. Ich hätte auch die drei in einer anderen Reihenfolge, aber die drei hätte ich absolut empfohlen. Die zwei, die sieben und die zehn bilden für mich die Essenz der Serie, aber auch die Highlights der Serie. Damit sind wir am Ende angekommen der heutigen Folge rund um das Thema Fünf Freunde. Wir hören uns in vier Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und dann geht es um das Thema Bram Stokers Dracula bei Europa. Bis dann sagen wir tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wir hören uns. Tschüss. Ja,
tschüss.